Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vor vielen Jahren, da fragte mich ein vorwitziger Konfirmand einmal: Frau Ruwold, glauben Sie eigentlich auch an den Teufel? Ich habe ihm gesagt: Du, ich glaube nicht an den Teufel, aber ich glaube an die Kraft der biblischen Geschichten. Und da taucht nun mal auch der Teufel auf. Wir haben eben die Geschichte gehört. Der Teufel kommt zu Jesus und versucht ihn. Er wird ja darum auch Versucher genannt oder auch Satan. Das heißt übersetzt Widersacher. Einer, der gegen Gott ist. Er trägt ja auch den Namen Luzifer, eigentlich Lichtträger, nämlich ein Gott, ein Engel Gottes eigentlich, der von Gott abtrünnig ist, ein gefallener Engel. Und er versucht, die Macht Gottes auf Erden zu schwächen. Und nun versucht er dreimal den Jesus, als dieser für 40 Tage nach seiner Taufe ganz allein in der Wüste bleibt und fastet. Und natürlich, an Jesus beißt sich der Teufel die Zähne aus und macht sich erfolglos wieder davon. Wie wäre es aber zum Beispiel mit uns? Wären wir so standhaft geblieben oder würden wir doch bei der einen oder anderen Versuchung vielleicht Schwäche zeigen? Denn wir sind ja nur Menschen. Ich finde, das ist eine ganz großartige biblische Geschichte in Matthäus 4. Sie ist ja fast wie ein Theaterstück geschrieben, so szenisch, sozusagen mit drei verschiedenen Spots, die gezeigt werden. Man kann diese drei verschiedenen Szenen, diese drei Versuchungen auch immer wieder neu auslegen. Man kann sie politisch deuten, persönlich. Und heute möchte ich sie vielleicht auch ein bisschen deuten auf das Thema oder die Frage des Krieges. Denn wir stehen kurz vor dem vierten Jahrestag des Angriffs Russlands auf die Ukraine. Und ich glaube, seitdem sind ja noch etliche Kriege auch immer gegenwärtig und machen uns Sorgen. Und vielleicht ist es zu Beginn der Fastenzeit auch ein Thema, was uns mitbegleitet, das Thema des Leidens, Krieg und Frieden. Also, Vorhang auf, die erste Szene. Jesus hat lange nichts gegessen, er hat großen Hunger. Da kommt der Teufel zu ihm und sagt: Was soll das Fasten? Verwandle doch die Steine in Brot und iss, du kannst es doch. Für dich ist es doch die leichteste Übung. Hier geht es zuerst um die Kontrolle von Impulsen. Und ich meine damit, dass wir nicht einfach nur das machen, wozu wir jetzt gerade Lust haben, worauf wir Lust haben, Hunger oder Appetit, also schnell was in den Magen schieben und zwar sofort, ob es jetzt gesund ist oder nicht und dass man vielleicht das später noch essen sollte, das ist in dem Moment egal, weil dieser Impuls da ist. Wir lernen Impulskontrolle von Kind auf an. Wir lernen es, um in der Schule zu bleiben. Wenn wir uns auch mal langweilen, dann stehen wir nicht gleich auf und gehen raus aus dem Unterricht und sagen Tschüss, sondern man muss sich auch mal zusammennehmen, für einen guten Schulabschluss arbeiten. Das lernen wir. Bin ich gerade aggressiv, dann schubse ich ihn oder sie doch jetzt nicht auf dem Weg oder haue ihm sogar eine oder fange an zu schlagen oder zu prügeln. Leider muss man sagen, ist diese Impulskontrolle immer wieder auch gestört beim Menschen und sie tun plötzlich und impulsiv sehr aggressive Dinge. So wie Kain seinen Bruder Abel erschlug, weil er sich nicht beherrschen konnte, obwohl Gott ihn gewarnt hatte. Der Zorn, der Jähzorn, er lauert wie eine Schlange vor deiner Tür. Abel war jähzornig, er folgte seinem Impuls und so geschah der erste Mord, der erste Brüderkrieg. Krieg geschieht auch dadurch, dass Menschen sich nicht beherrschen können. Sie schlagen, sie treten, sie vergewaltigen, sie schubsen. Ja, So wie Jesus ja auch am Kreuz, bevor er gekreuzigt wurde, noch völlig zusätzlicherweise geschlagen, bespuckt und beschimpft wurde. Es bricht etwas aus dem Menschen heraus, etwas Böses, Unkontrolliertes. Ja, wenn man im Krieg ist, dann kann das ja auch so etwas überhaupt erst auslösen. Plötzlich hält sich keiner mehr an Regeln oder Anstand, sondern benimmt sich wie ein, ich will jetzt nicht sagen wie ein Tier, das wäre unfair den Tieren gegenüber, vielleicht eher so wie ein Tier im Blutrausch. Dabei könnte der Mensch doch weiterdenken, innehalten, zurücktreten, in den Himmel schauen und fragen, willst du das wirklich, Gott? Will ich das wirklich? Wir denken ja oft, was im Krieg so passiert auf der Welt, das macht einen fassungslos. Wie können Menschen so etwas tun? Aber wissen wir, was der Krieg mit uns machen würde? Diese ständige Gefahr, dieser Stress, ob wir die Kontrolle über uns behalten würden? Die zweite Szene. Diese Tempelszene, die höchste Stelle des Tempels. Sehr hoch oben, wenn man herunterspringt, ist man tot. Da kommt der Teufel und sagt, los, tu es doch. Du bist doch unsterblich. Gottes Engel fangen dich auf. Und der Teufel ist sogar so frech, dass er nun aus der Bibel zitiert. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91, 11. Das ist die Versuchung, mit dem Tod zu spielen. Etwas heftig Beeindruckendes zu tun, sich einen unsterblichen Namen zu machen. Ob Putin davon träumt, wenn er das großrussische Reich wiederhergestellt hat durch Eroberungskriege in Europa, träumt er davon, dass man es in die Geschichtsbücher schreibt, der große Putin hat das getan, unsterblich sei sein Ruhm. Oder ein anderes Beispiel. Opfere dich auf, binde dir einen Sprengstoffgürtel um den Leib für ein Attentat. Wenn du so stirbst und Ungläubige tötest, dann kommst du ins Paradies. Du wirst von den Engeln dorthin getragen und belohnt. Die Unsterblichkeit als Verlockung. Die Grenze zwischen Leben und Tod, die wir von uns aus nicht willentlich brechen dürfen. Und das einfach missachten? Welch ein Hochmut ist das? Und überhaupt Gott ins Spiel zu bringen, für die eigenen Pläne, eine Riesenversuchung. Viele Kriege werden religiös verbrämt. Da ist der Heilige Krieg in Gottes Namen. Im Mittelalter war es bei uns auch so und auch später noch, für Gott und Vaterland in den Krieg ziehen. Und heute ist es an vielen anderen Orten so, da wo Menschen auf solche Einflüsterungen in Gottes Namen freiwillig ihr Leben opfern und morden, da hat der Teufel Erfolg. Dritte und letzte Szene, der hohe Berg. Alle Reichtümer glänzen in der Sonne. Alles soll dir gehören, wenn du nur niederfällst und mich anbetest, sagt der Teufel. Das ist nicht nur die Habgier, die Verlockung, die hier angesprochen wird. Denn was tut ein Mensch nicht alles für Geld? Er verkauft sogar seine Seele. Da ist aber noch etwas. Das ist die Lust an der Unterwerfung. Die Macht spüren, wenn jemand vor mir auf die Knie fällt. Warum verlangt der Teufel das? Warum wollen Menschen Macht über andere? In vielen Banden und manchen Cliquen, aber manchmal sogar im engsten Familien- und Freundeskreis, da gibt es diese Tonangebenden, die Bestimmer, die die Macht an sich reißen wollen und niemanden auf gleicher Höhe neben sich dulden, sondern mit Gesten, Worten, Bemerkungen und Blicken andere erniedrigen und sehen, wie sie vor mir im Staub liegen. Sie manipulieren und benutzen Menschen auch für den Krieg. Aber umgekehrt gibt es wohl auch eine Lust daran, sich zu unterwerfen. Wenn ich mich unterwerfe, dann habe ich keine Selbstverantwortung mehr. So schön einfach ist das. Aber so ist es nicht. Gott will keine Unterwerfung. Unser Gott will das nicht. Er will freie, herzliche und selbstverantwortliche Menschen. Jesus hat uns immer aufgerichtet. Er hat in all seinen Heilungsgeschichten die Menschen aufgerichtet und auf Augenhöhe angesehen und sie befähigt, für sich geheilt in die Welt zu treten. Jesus hat sich dem Bösen nicht unterworfen und er wollte nicht, dass wir uns unterwerfen. Er tut es hier nicht in dieser Szene vor dem Teufel und auch später nicht. Er bleibt fest an Gott, seinem Vater, dem Einzigen, dem unsere Anbetung gilt. Schauen wir in die Welt, dann sehen wir so viel Unrecht. Wir sehen Gewalt und Zerstörung. Aber es gibt auch das andere. Es gibt gute Menschen. Es gibt Liebe und Freundschaft. Es gibt Glaube und Hoffnung. Es gibt Menschen, die anderen helfen, sogar mitten im Krieg. Ich habe von einem palästinensischen Sanitäter gehört, der einen jüdischen Soldaten unter Lebensgefahr gerettet hat. Es ist kaum zu glauben, aber so etwas gibt es auch, weil ein Mensch einem anderen Menschen hilft, ganz unabhängig davon, was das für ein Mensch ist. Die Bibel fragt uns immer wieder und sie fragt uns hier auch, und wer bist du? Es ist leicht, dass wir hier im Warmen und Trockenen, sage ich mal, irgendwie Frieden fordern. Aber es ist nicht so einfach. Wir wissen das auch. Es ist alles so verwickelt und es ist ein hartes Stück Arbeit, am Frieden ja auch mit sich selber zu stricken. Man muss dazu im eigenen Herzen anfangen. Es will Gott für das Gute öffnen und wachsam bleiben. Wir können beten für die Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den Vermittlern, dass etwas vorangeht, dass die Waffen endlich schweigen und das Töten aufhört. Wir können wachsam bleiben im Leben, in unserem Alltag, auch für uns selber. Denn ich glaube, jeder und jede von uns hat bestimmte Versuchungen, an denen wir anfällig sind. Sei es der plötzliche Zorn, sei es das sich unterwerfen und klein machen oder sei es auch die vielleicht Überheblichkeit, mit dem eigenen Leben zu spielen. Doch Gott gibt uns die Kraft und unser Glaube und das Gebet hilft uns dazu, dass wir uns nicht vom Bösen überwinden lassen, sondern das Böse mit Gutem überwinden, so wie die Bibel es hier erzählt und wie Paulus es dann im 12. Kapitel des Römerbriefes auch schreibt. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist immer wieder ein gutes Wort und immer wieder eine Übung für uns alle. Doch der Glaube Christi und das Wort Christi gibt uns Kraft. Sein Wort erlöst uns und es erlöst die Welt. So sei Gott mit uns, durch Jesus Christus. Amen.